Deutschlandfunk Interview.
Die Ampel hat ihre große Finanz- und Haushaltskrise erstmal heil überstanden. Die Regierung ist nicht geplatzt, sondern die drei Koalitionäre haben sich in dieser Woche geeinigt, wie sie mit den Milliardenlöchern umgehen wollen. Nämlich vor allem durch mehr Einsparungen und auf der anderen Seite mehr Einnahmen, zum Beispiel durch einen höheren CO2-Preis. Applaus gab es für diese hart verhandelte Einigung allerdings eher wenig, sondern Kritik von allen Seiten, aus der Wirtschaft, von Verbraucherschützern, von Sozialverbänden und der Opposition, also aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und wir wollen da jetzt mit dem Ökonomen Marcel Fratscher noch mal tiefer einsteigen, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Ist die Ampelregierung eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Nein, sie ist keine Gefahr für den Wirtschaftsstandort, aber der Haushalt 2024 löst die großen Probleme der Transformation nicht. Sie gibt die Priorität Einsparung und auf der Strecke bleiben wichtige Zukunftsinvestitionen und die Ampel bleibt eine klare Vision, einen klaren Kompass schuldig, wie denn diese ökologische Transformation Richtung Klimaschutz, Digitalisierung langfristig gelingen soll. Mit dem Haushalt 2024 beantwortet sie das nicht, sondern verschiebt das Problem letztlich in die Zukunft.
Okay, aber Sie haben gesagt, keine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil bei einigen Ökonomen und Stimmen aus der Wirtschaft, da klang das in den letzten Tagen so, wenn die jetzt davor warnen, dass unter anderem durch die wahrscheinlich stark steigenden Strompreise wegen der Netzentgelte die Wettbewerbsfähigkeit stark geschwächt wird. Muss man das nicht so ernst nehmen, diese Sorgen aus der Wirtschaft?
Man muss sie ernst nehmen, die Sorgen. Jetzt muss man natürlich auch gleichzeitig sagen, ja, die Bundesregierung spart Geld ein. Aber sie hat ja auch in den letzten Jahren die Wirtschaft zumindest massiv entlastet. Die Stromsteuer wurde deutlich reduziert. Viele große Subventionen, wie zum Beispiel für Intel in Magdeburg oder für TSMC in Dresden für Chipfabriken, die werden weiter beibehalten. Also die meisten Versprechen werden erfüllt. Meine Sorge ist zweierlei. Erstens, was mit Investitionen in Bildung, in eine gute digitale Infrastruktur langfristig. Diese Fragen bleibt unbeantwortet. Und auch meine mitgrößte Sorge, das Paket hat eine große soziale Schieflage, weil letztlich Menschen mit wenig Einkommen deutlich stärker belastet werden, weniger Geld in der Tasche haben werden. Und auch das ist wichtig, soziale Akzeptanz zu schaffen bei den Menschen für diese großen Transformationen, für die Maßnahmen, die notwendig sind, für Klimaschutz, für die Transformation der Wirtschaft.
Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal auf die soziale Frage. Sie haben gerade gesagt, Sie sehen die wichtigen staatlichen Investitionen zukünftig in Gefahr, in Bildung beispielsweise. Daran wurde doch jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht gespart an den klassischen, also es wurde ja nicht am Schulbau gespart oder an der Sanierung von Brücken oder dergleichen mehr. Warum sehen Sie das in Gefahr?
Naja, weil es geht ja nicht darum, ob jetzt bei den Investitionen gespart wurde. Wir haben ein riesiges Problem bei der öffentlichen Daseinsfürsorge. Die Straßenbrücken, die verfallen seit zwei Jahrzehnten. Seit zwei Jahrzehnten investiert der Staat weniger als der Verfall der Infrastruktur. Also die Lücke wird immer größer. Und das Problem ist nicht, dass der Staat jetzt die gekürzt hat bei den Investitionen, sondern wir brauchen einen riesigen Schub bei den Investitionen in das Bildungssystem. Wir sehen gerade bei den PISA-Studien, dass das Bildungssystem in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig ist global. Also wir brauchen mehr Investitionen. Wir sehen, dass wir eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen in Europa haben. Wir brauchen also einen massiven Schub an Investitionen. Das Gleiche gilt für den Ausbau der Energieinfrastruktur, der Verkehrsinfrastruktur, der Schiene. Also es gibt so viele Baustellen, dass der Staat jetzt wirklich deutlich mehr Investitionen tätigen müsste und auch signalisieren muss. Wir tun alles, damit Deutschland wettbewerbsfähig wird. Wenn Sie Unternehmerinnen und Unternehmer sind, dann brauchen Sie ja Planungssicherheit und nicht nur für ein Jahr, sprich 2024, sondern für die nächsten 10, 15 Jahre ein klares Versprechen der Politik. Wir haben es verstanden, wir tätigen diese Investition und dieses Versprechen fehlt mit diesem Haushalt.
Okay, aber das heißt, die Einsparungen oder Kürzungen jetzt zum Beispiel im Klimafonds, wo es dann um Solarförderung unter anderem geht, um E-Auto-Förderung, da sagen Sie, ja, das sind Subventionen, die sind jetzt erstmal verschmerzbar. Davon werden die Unternehmen nicht pleite gehen, wenn sie das selber finanzieren müssen.
Das kann die Wirtschaft verschmerzen. Das ist in Ordnung. Auch der Agrardiesel für die Landwirte, das ist sicherlich hart für die Landwirte. Aber das wird jetzt nicht den Wirtschaftsstandard Deutschland gefährden, sondern da ist eher ja, das Gefühl, wieso das jetzt, wieso entscheidet die Bundesregierung sich dafür? Da gibt es keine gute Erklärung für. Und das macht manche Menschen eben sehr böse, weil es so ad hoc scheint, man will sparen, man muss sparen, man will möglichst niemandem wehtun, aber einige kommen dann doch unter die Räder.
Okay, jetzt haben Sie gesagt, es bräuchte eigentlich dieses Zeichen für große Investitionen in der Zukunft. Da ist man ja dann schnell beim Thema Schuldenbremse. Wenn sich der Staat für solche Dinge zusätzlich verschuldet, was jetzt erstmal, oder es ist unklar, ob oder wie die Schuldenbremse vielleicht doch nochmal reformiert werden soll, dann zahlt er ja natürlich aktuell bei den hohen Zinsen auch ordentlich drauf. Ist das nicht schon ein guter Grund, um in Zeiten so hoher Zinsen eher auf zusätzliche Schulden zu verzichten, wie das auch die FDP immer sagt?
Nein, aus zwei Gründen. Erstens sind die Zinsen gar nicht so hoch. Ja, die Zinsen sind gestiegen, aber die Inflation ist hoch. Das heißt, die realen Zinsen sind für den deutschen Staat negativ. Sprich, die Steuereinnahmen. Hohe Inflation heißt, dass die Steuereinnahmen sprudeln. Und das vergessen viele. Der deutsche Staat hat in diesem Jahr deutlichen Anstieg, 3,5% mehr Steuereinnahmen, weil die Inflation hoch ist. Zweitens, selbst bei 3% Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen rechnen sich Investitionen in Bildung, in eine gute Infrastruktur deutlich. Und 3% sind ja jetzt absolut gesehen nicht hoch. In den 80er, 90er, 2000er Jahren gab es deutlich höhere Zinsen auf die Schulden. Also sprich, erstens hat der deutsche Staat international vergleichsweise sehr geringe Schulden und er zahlt nach wie vor relativ wenig auf diese Schulden. Ja, mehr als vor 2 Jahren, gar keine Frage, aber historisch gesehen immer noch sehr wenig.
Aber wenn die Schuldenbremse so investitionsfeindlich ist und wie Sie jetzt sagen, eigentlich in der aktuellen Lage auch ökonomisch unsinnig und vielleicht sogar den Wohlstand der Deutschen gefährdet, wie erklären Sie sich dann, dass in Umfragen die Mehrheit der Deutschen dafür ist, die Schuldenbremse einzuhalten und eine solide Haushaltspolitik zu machen?
Ich halte solche Umfragen für manipulativ, denn die Frage müsste doch sein, liebe Bürgerinnen und Bürger, wollen Sie keine weiteren Schulden machen, die Schuldenbremse einhalten und dafür in Kauf nehmen, dass es an ihren Schulen weniger Lehrerinnen und Lehrer gibt, dass die Schulgebäude weiter verfallen, dass sie weiterhin marode Straßen und Brücken haben, dass sie nach wie vor eine der schlechtesten digitalen Infrastruktur haben. Diese Frage muss man stellen und ich glaube, da würde vor allem die junge Generation antworten, nein. Und das ist ja der interessante Punkt, wenn es um Schulden geht, heißt es häufig, das können wir den künftigen Generationen doch nicht antun. Naja, aber was will denn die künftige Generation? Ist es denen wirklich wichtiger, ob sie jetzt 0,7% wie im Augenblick oder 0,9 oder 1% der Wirtschaftsleistung an Zinsen auf die Staatsschulden zahlen müssen oder eine intakte Umwelt, sozialer Friede, gute Arbeitsplätze, eine leistungsfähige Wirtschaft, die im internationalen Wettbewerb mithalten muss. Also sprich, ich glaube, das ist ein Framing. Man muss den Menschen reinen Wein einklären und erklären, wozu muss der Staat jetzt in die Zukunft investieren. Und die Schulden, über die ich spreche, Investitionen in Bildung, in eine gute Infrastruktur, das sind gute Schulden, weil sie letztlich den Wohlstand langfristig in Deutschland bewahren und schützen.
Aber investieren muss der Staat ja eigentlich immer. Warum gibt es ein Naturgesetz, dass es immer mehr Geld werden muss? Warum kann man nicht, wie Christian Lindner gesagt hat, mit weniger Geld auch gute Investitionen und gute Politik machen?
Erstens, weil der deutsche Staat in den letzten 25 Jahren viel zu wenig investiert hat. Ich habe es gesagt, eben gesagt, die Nettoinvestitionen waren durchgehend negativ. Heißt, der Staat hat in den letzten 20 Jahren noch nicht einmal so viel investiert, um den bestehenden Bestand an Infrastruktur zu erhalten. Die ist schlechter geworden. Das Zweite ist, dass wir heute vor einer gigantischen Transformation stehen. Die Unternehmen müssen ihre globalen Lieferketten neu aufstehen, raus aus der Abhängigkeit von China. Zweitens, wir müssen viel mehr in Klimaschutz investieren. Wir sind immer noch nicht auf dem Pfad, wo wir unsere eigenen Klimaschutzziele bis 2030 erreichen. Das heißt, schnellerer Ausbau von erneuerbaren Energien, eine schnellere Verkehrswende, schnell bessere Energienetze, auch mehr grüner Stahl. Also das fehlt und wir brauchen mehr Investitionen, um das hinzubekommen.
Aber muss diese Transformation, diese grüne Transformation immer sozusagen mit Geld zugeschüttet werden? Es gibt ja auch das andere Instrument des CO2-Preises beispielsweise, der jetzt auch erhöht wird, wo unter anderem die Wirtschaftsweise Monika Grimm bei uns im Interview gesagt hat, das ist eigentlich der viel bessere Weg. Man kann das nicht immer alles mit Subventionen zuschütten, sondern lieber starke Anreize, starken Druck über den Preis entfalten.
Da gehe ich zum Teil mit. Viele Subventionen, die der Staat an die großen Industrie- und vor allem energieintensiven Unternehmen in den letzten beiden Jahren gezahlt hat, halte ich für falsch, für kontraproduktiv. Weil wenn sie den Unternehmen nur mehr Geld geben und sagen, macht mal, ist es ja keine Garantie, dass die wirklich diese Transformation machen und dass die richtigen Unternehmen
es schaffen. Was war da rausgeschmissenes Geld?
Ich sehe zum Beispiel die Absenkung der Stromsteuer für die Industrie, für die energieintensive Industrie und auch diese massiven Subventionen, 8 Milliarden Euro nächstes Jahr, alleine für diese geringeren Stromkosten, das halte ich für einen Fehler. Man hätte das anders, man müsste das zielgenauer machen. Also nicht zu sagen, hier geben wir euch Geld, sondern zu sagen, nein, wir helfen euch bei Technologie. Die Unternehmen brauchen eine gute Energieinfrastruktur, sie brauchen Fachkräfte. Also wir hätten das lieber das Geld nehmen sollen und in ein gutes Bildungssystem investieren sollen, in eine gute Infrastruktur. Das wäre viel klüger gewesen. Gleichzeitig muss man auch sagen, ein höherer CO2-Preis ist notwendig, gar keine Frage. Aber das alleine reicht nicht, sondern es muss eben auch eine klare Regulierung geben und es muss vor allem bei der Innovation die Technologie so schnell entwickelt werden, dass deutsche Unternehmen beispielsweise bei grünem Stahl auch im globalen Wettbewerb mithalten können.
Sie haben jetzt gerade gesagt, der CO2-Preis, eine Erhöhung ist sinnvoll. Gleichzeitig ist das natürlich auch, Sie haben vorher angesprochen, das Paket ist unsozial, trifft besonders die unteren Einkommensschichten sehr hart. Wenn das Klimageld, also die Rückzahlung an die Bürger aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung nicht kommt, ist dann das Versprechen, dass die ökologische Transformation sozial abgefedert wird, dass niemand zurückgelassen wird, ist dieses Versprechen dann hinfällig?
Meiner Ansicht nach zu einem großen Teil ja, denn das Versprechen dieser Bundesregierung war es im Koalitionsvertrag, ja, ein zu höherer CO2-Preis ist notwendig, um eben diese Transformation hin zu grünen Technologien, erneuerbaren Energien möglich zu machen, aber wir geben dieses Geld an die Menschen zurück und dieses Versprechen bleibt man nach wie vor schuldig. Man tut so, als könnte man das technisch gar nicht umsetzen. Man kann das Geld gar nicht an die Bürgerinnen und Bürger auszahlen. Ich halte das für ein vorgeschobenes Argument. Man könnte das sehr wohl, vor allem zielgenau an Menschen mit weniger Einkommen, die jetzt durch viele dieser Maßnahmen besonders stark belastet werden, könnte man an diese Menschen zurückgeben. Das wäre der richtige Weg. Und ich glaube, das ist vielleicht der größte Fehler der Bundesregierung, dass sie nicht mit einkalkuliert, dass soziale Akzeptanz wichtig ist. Und das Gleiche gilt übrigens für das Gebäudeenergiegesetz, also die Heizungsumbau. Auch da hat die Bundesregierung viel Glaubwürdigkeit verspielt, obwohl das Gesetz gar nicht so schlecht ist. Es hat viele gute Ansätze. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger blinder Fleck.
Sagt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ganz vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Sehr gerne.